In dieser Woche geht's also um Beziehungen, und als ich hineinschaute in das Programm, war an sich so ein Text vorgeschlagen oder Thema vorgeschlagen für heute Morgen: Umgang mit unsympathischen und schwierigen Menschen. Da habe ich gedacht, was soll ich mit dem Thema in Heidelberg? Ich sehe nur sympathische und ganz leicht zu händelnde Leute, hat keinen Zweck, verschiebste mal auf später. Aber ich habe dann doch ein Thema aus dieser Reihe herausgenommen. Das Thema lautet: Gemeindeleben auch unter der Woche. Auch unter der Woche. Zwei Gedanken vorweg. Einmal, und das mag für manche von euch sehr, sehr neu sein: wir sind nicht nur Gemeinde am Sonntag, sondern wir sind auch Gemeinde Jesu Christi am Montag und am Dienstag und bis zum Samstag. Wir sind nicht nur Gemeinde, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, sondern wir sind auch Gemeinde, wenn wir uns unter der Woche nicht sehen und an ganz unterschiedlichen Orten aufhalten. Gemeinde bleibt Gemeinde 8 Tage, 7 Tage die Woche. Sonntag und am Montag bis zum Samstag. Sonntag ist Anbetung. Montag ist Dienen. Sonntag ist Training, so hat das jemand mal gesagt. Und Montag beginnt das Spiel. Sonntag ist Tankstelle und Montag heißt es Fahren zur Ehre Gottes und zum Aufbau des Reiches Gottes. Wir sind Gottes Gemeinde. 7 Tage die Woche. Nicht nur, wenn wir sonntags 1,5 Stunden hier zusammen sind. Gemeinde am Montag, die sieht meistens anders aus als Gemeinde am Sonntag. Manche Christen sehen die Gemeinden im Neuen Testament immer als Sonntagsgemeinden an. Als Gemeinde, die ideal wären. Als Gemeinde, die ohne Probleme wäre. Und wenn wir Menschen, die erstmals hier den Gottesdienst besuchen und mir von ihren Eindrücken erzählen, dann sind sie ganz begeistert. Sie haben irgendwas ganz Neues da irgendwie festgestellt. Und sie erzählen mir das, was das für eine tolle Gemeinschaft ist. Und ich sage grundsätzlich immer: lernen Sie uns erstmal am Montag kennen. Lernen Sie uns erstmal am Montag kennen. Wie bei den Gemeinden im Neuen Testament ist bei uns auch Montag. Da ist vieles unfertig. Ich betrachte die Gemeinde, auch diese Gemeinde, als eine Baustelle. Und wer schon mal gebaut hat, der weiß, wie es auf Baustellen aussieht. Da wird gewerkelt an allen Ecken und Enden und so weiter. Und da ist alles noch fast unfertig. Auch in der Gemeinde am Montag, da ist vieles Unnötige und auch nicht Schöne zu finden. Da sind wir gefährdet, am Montag Klicken zu bilden, stolz zu sein, uns von anderen abzuheben, uns irgendwie zu verirren. Wir sind Unfertige und sind in einer liebevollen Bearbeitung eines großartigen Herrn. Das ist die richtige und nüchterne Sicht von Gemeinde am Montag. Wer nur sonntags die Gemeinde im Blick hat, der wird irgendwie im Alltag an der Gemeinde dann scheitern. Gemeindeleben auch unter der Woche, ein Text dazu, der begeistert mich. Das ist immer wieder neu. Ich bin fasziniert von diesem Text und ich hoffe, dass das irgendwo rüberkommt. Bitte. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt die an, die sich abmühen und euch vorstehen in dem Herrn und euch auch ermahnen. Achtet und liebt sie wegen ihres Dienstes umso mehr willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber auch: weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegenüber jedermann. Und seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Ehrt diejenigen, die sich in besonderer Weise um euch mühen. Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen peinlich, dieser erste Abschnitt, weil ich da ein Stück weit auch irgendwie von mir selber reden muss. Und so weiter. Gemeinde, ganz kurz, Gemeinde kennt nur aktive Gemeindeglieder. Jeder hat eine Gabe von Gott und jeder dient Gott oder es stimmt irgendwie was nicht in seiner Christusnachfolge. Mitarbeit im Reich Gottes ist immer ein Vorrecht, nicht ein Muss. ein großartiges Vorrecht, weil man von Gott begabt ist. Und in der Gemeinde soll es ordentlich zugehen, und dazu schenkt der Herr auch der Gemeinde Führung und Leitung, die er beruft und die er dazu begabt. Und die Leute, die er dazu begabt und die diese Funktion ausüben, die stehen nicht über den anderen. Die stehen immer auf gleicher Stufe. Es gibt keinen Über- und Untergeordnetsein im Reich Gottes. Sie haben nur eine andere Funktion. Und noch etwas. In der Gemeinde gibt es nie ein Herrscheramt und ein Herrscherdienst. Es geht immer nur um ein Dienstamt. Das hat mit Dienen zu tun. Mit Dienen. Und diejenigen, die haben sich das nicht selber ausgesucht, sondern die sollen das in dem Herrn tun, aus dem Herrn und in der Verantwortung, in der Verbindung mit dem Herrn. Was zum Dienen gehört, ganz kurz. Sie sollen vorstehen. Sie sollen führen, sie sollen leiten, sie sollen vorangehen im Sinne von Sorgen für die Gemeinde. Sie sollen arbeiten und sich abmühen, so heißt das hier. Da steckt sogar das Wort Erschöpfung drin, das Wort müde werden. Und auch daran merkt man, es geht beim Dienst in der Gemeinde nie um ein Kommandieren, um ein Befehlen, ganz gewiss nicht, sondern um ein sich unermüdliches Einsetzen für die Gemeinde, die Gott gehört. Und dazu gehört auch hier und da vielleicht Schweiß und Mühe. Und dann steht da, sie sollen ermahnen und zurechtweisen. Das ist schon schwierig, oder? Das schmeckt uns ja eigentlich nicht. Wir haben ja alle viel lieber dieses hier. Du bist der Beste, Schönste, Größte. Da steht etwas vom Ermahnen, vom Zurechtweisen. Wer lässt sich schon gerne zurechtweisen? Hand hoch. Alle. Gut. Alle. Das schmeckt unserer menschlichen Eigenart nicht. Und doch ist es wichtig und richtig, wenn man das Ziel im Auge hat. Das Ziel, was Gott hat, dass er Menschen in seiner Nähe behalten will. Dass Menschen sich gut entwickeln sollen. Dass sie vorwärts kommen. Dass sie sich entwickeln in das Bild, was er in dem Christus vor uns hingestellt hat. Und dass sie immer mehr eine Zierde für den Herrn werden sollen. Zurechtweisen. Man könnte jetzt viel von Paulus sagen. Er sagte mal, ich habe euch mit Tränen ermahnt. Das ging mir ganz tief. Und dann sagte er, mit liebendem Herzen, ich liebe euch. Und dann sagt er, mit Weisheit habe ich euch ermahnt und korrigiert. Nicht einfach drauf los, mit Weisheit. Und als Bruder habe ich das getan. Das heißt, ich stehe immer mit euch in einem Boot, auf gleicher Augenhöhe, nicht von oben herab, aber als solcher tue ich das. Ermahnen in besonderer Weise sollen das auch die Letztverantwortlichen in der Gemeinde tun. Wichtig ist, daran liegt mir sehr viel, in einer Gemeinde muss die Einsicht und Bereitschaft wachsen, zu ermahnen und sich ermahnen zu lassen, zurechtzuweisen und sich zurechtweisen zu lassen. Ist das so bei uns? Wo würdest du dich ansiedeln? Lasst mich das von mir sagen, das ist gut. Zu mir kam jetzt mal irgendein Bruder, ich war auf einer Tagung, und der hat mich in einem guten Sinne auf etwas aufmerksam gemacht, was nicht recht war. Und als er mir das sagte, fiel das mir wie Schuppen von den Augen, und ich sagte, du, entschuldige dich, dass ich dich anspreche und korrigiere. Ich sag, du, das ist richtig, danke. Danke, dass du mir das gesagt hast. Das möchte ich an sich gar nicht. Aber das ist mir durchgerutscht und ist zum Teil zu einer Angewohnheit bei mir geworden. Ich möchte da raus. Danke, und wir haben toll darüber gesprochen, war ganz toll. Haltet sie, wie heißt es da in einem Text, haltet sie doppelter Ehre wert. Liebt sie doppelter Ehre wert. Da mache ich es ganz kurz. Das ist mit dem zweiten Gehalt wirklich alles erledigt. Zweiten Monatsgehalt, was man einem Pastor geben soll, und dann sind wir aus dem Schneider hier. Ehret sie, möchte ich gar nicht so drüber sprechen, um ihres Dienstes willen. Mir ist das andere wichtig, der zweite Teil. Davon bin ich so begeistert. Da vertiefe ich mich immer wieder neu und nehme Maß. Lass mich herausfordern und sage, Herr, das finde ich grandios. Herr, und ich stelle mich neu dir zur Verfügung. Ich will mitmachen. Ich bin so begeistert von deiner Vision für Gemeinde. Und da möchte ich voll mitmachen und das immer besser auch in dieser Gemeinde verwirklichen und vor allen Dingen auch in den Hauskreisen, was jetzt kommt. Hört das bitte auch alle für die Hauskreise, in denen ihr ja lebt. Tolle Möglichkeiten, an dieser Stelle so mitzumachen. Und in dem, was jetzt kommt, da sehe ich den guten Hirten, dem jeder Mensch wichtig ist. Jeder Einzelne in der Gemeinde ist ihm wichtig, egal wie es ihm geht. Und er hat ein Ziel, er möchte jeden Einzelnen in der Gemeinde an sein gutes Ziel bringen. Gestern haben wir Ursula Günder beerdigt aus unserer Mitte. Sie ist an seinem guten Ziel angekommen. Wunderbar. Und der Herr möchte, dass jeder von uns an seinem guten Ziel ankommt. Und er will uns, jeden Einzelnen, für sein Herzensanliegen einspannen. Und was jetzt kommt, das ist ganz wichtig. Das hat der Herr nicht den Ältesten und Pastoren gesagt, dass sie das tun sollen, sondern das sagt er der ganzen Gemeinde. Das sagt er dir, wenn du mit Jesus lebst. Und er möchte dich gewinnen für diese Ziele, dass wir das einander tun, einer dem anderen tun. Und wir merken, wie bunt die Schar der Gemeinde in Thessalonich war. Und wie die einzelnen Christen wirklich so in ganz unterschiedlichen Situationen gestanden haben, wie es denen unterschiedlich ging. Und Paulus würde so überschreiben, übernehmt füreinander Verantwortung und Fürsorge. Lasst dir den Bruder und den Schwester in der Gemeinde so wertvoll werden, dass du ihm in meinem Namen dienst. In meinem Namen dienst. Fünf Dinge spricht Paulus an. Erstens, weist die Unordentlichen zurecht. Da bin ich gestolpert. Dass es in der Gemeinde in Thessalonich unordentlich lebende Christen gab. Hätte man nicht gedacht, oder? Unordentlich lebende Christen gab. Weist die zurecht, so heißt es wörtlich, die nicht in Reih und Glied bleiben wollen, in Reih und Glied bleiben, die ausscheren, deren Individualismus, vielleicht auch der fromme Individualismus, immer durchgeht. Ich wurde erinnert an Arjen Robben. Wer weiß, wer das ist? Doch, einige haben Bundesliga geguckt. Arjen Robben, ein glänzender Fußballspieler von Bayern München. Grandios, der Mann. Der hat nur eine Macke. Er tanzt immer aus der Reihe. Und er ist ein so großer Individualist, dass ihn der Trainer jetzt auch mal zweimal auf die Bank setzen musste. Damit er endlich mal fühlt, so geht's nicht. Du musst dich auch in den Dienst der Mannschaft einspannen lassen. Du bist ein Individualist, großartig, aber Individualist. Und es geht um ein Mannschaftsspiel. Da laufen also Christen aus dem Takt, laufen aus dem Ruder. Andere leben unordentlich, in Unordnung gegenüber den Weisungen Gottes. Und sie sollen zur Ordnung gerufen werden. Das sollen wir einander tun. Ich dir, du mir und untereinander. Der Herr möchte, dass er ist ein Gott der Ordnung. Ich habe mir überlegt, ob ich das, was ich jetzt sage, euch sagen darf. Aber ich tue es mal. Dass ihr mal seht, wie ich versuche, dieses Wort zu erfüllen in meinem Bereich. Meine Frau und ich, wir haben ein Haus und haben da eine Wohnung vermietet. Und wir haben sie an einen Christen vermietet gehabt. Das war ganz schön. Und dann zog er aus. Es blieb noch eine Restforderung von 51,60 Euro übrig. Und er hat versprochen, die zu bezahlen und so weiter und so weiter. Er hat nicht bezahlt. Meine Frau hat diesem Christen, diesem Bruder, einmal gemailt, freundlich, zweimal freundlich gemailt. Und dann habe ich gesagt, lass mich mal. Und ich habe, ehrlich, noch freundlicher geschrieben. Vielleicht, meine Frau hat vielleicht gesagt, zu freundlich. Aber ich habe ja geworben. Es half nichts und wir bekamen noch nicht mal eine Antwort zurück. Und dann, das habe ich mir lange überlegt, dann habe ich einen Rechtsanwalt gebeten, den ich kenne, ihm einen Brief zu schreiben. Diesem unordentlich lebenden Bruder. Und ich lese euch diesen Brief einfach mal vor. Lieber Herr, so und so,
Gerade habe ich auf dem Konto gesehen, dass die Restforderung der Betriebskosten über 51 Euro an uns überwiesen wurde. Hat er überwiesen? Auf diesen Druck hin. Vielen Dank dafür, aber lassen Sie mich doch noch etwas dazu sagen. Und ich möchte es wirklich als rein seelsorglich verstanden wissen. Herr So-und-so, es ging mir absolut nicht um die 51 Euro. Das können Sie schon daraus entnehmen, dass wir dieses uns zustehende Geld nicht mehr für uns haben wollen, sondern sofort an eine Hilfsorganisation spenden werden. Aber es geht mir um Sie als Christ und Nachfolger Jesu. Und da muss ich sagen, habe ich meine Probleme. Meine Frau hat sie zweimal angemeldet und dann habe ich sie angeschrieben. Sie haben es nicht einmal für nötig befunden zu antworten. Herr B., das ist für einen Christen unwürdig. Eine kleine Rückantwort, egal mit welchem Inhalt, hätte gereicht. Für Nachfolger Christi sollte hier Philipper 4, 8 und 9 richtungweisend sein. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, als ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Wenn Sie aus welchem Grund auch immer das Geld gerade nicht haben, wäre das absolut kein Problem gewesen. Eine kurze Bemerkung, bin gerade knapp bei Kasse und kann nicht zahlen oder kann erst ab Sommer den Betrag in Raten zu 5 Euro zahlen oder so ähnlich, hätte genügt und wir wären verständnisvoll darauf eingegangen. Absolut kein Thema, aber nichts kam von Ihnen. Das gehört sich als Christ absolut nicht. Wir haben nach langem Zögern einen Rechtsanwalt eingeschaltet, Ihnen einen Brief zu schreiben, nicht wegen des Geldes. Nein, in erster Linie wegen Ihnen als Christ, der genauso Jesus nachfolgen will wie wir. Deshalb durften wir Ihnen dieses Verhalten, Ihr stillschweigendes Aussitzen, nicht einfach durchgehen lassen. Es ist mir ein Anliegen, dass Sie, Herr so und so, durch diese Maßnahme etwas unverlierbar für eine Gradlinigkeit als Christ lernen. Ihr Verhalten uns gegenüber ist keine Zierde für unseren Herrn gewesen. Herr So-und-so, lassen Sie mich noch ein ehrliches Wort anhängen. Ich habe Sie immer gemocht und das bleibt auch durch diese Unkorrektheit bestehen. Aber ich mache mir ernsthaft Sorgen darüber, ob Sie Jesus wirklich ehrlich und aufrichtig nachfolgen. Ja, ich frage, ob Sie mit absoluter Konsequenz in der Wahrheit leben und wirklich in allen Dingen unserem Herrn gefallen wollen. Geben Sie sich selbst und vor allen Dingen Gott darauf eine Antwort. Wenn Sie sich dazu nicht entschließen, wird sich wieder neue Dunkelheit in Ihrem Leben ausbreiten, Zug um Zug. Und das wäre schlimm und täte mir von Herzen leid. Wie gesagt, mein Herz ist absolut frei gegenüber Ihnen. Und ich bin auch für eine Nachricht Ihrerseits wohlwollend offen. Das ist aber keine Forderung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie einen klaren Kurs mit Jesus einschlagen, denn davon hängt das Leben ab, schon auf der Erde und erst recht in der Ewigkeit. Gott segne Sie mit allem, was Sie brauchen, zum inneren Wachstum, mit freundlichen Grüßen. Ihr Lieben, das meine ich darunter. Ich habe euch das jetzt mal an einem Beispiel so ganz offen gesagt. Da heißt es auch einem Menschen zu sagen, das geht nicht. In einer liebevollen Korrektur ihm zu sagen, auch im Namen Gottes, das geht so nicht. Gehe in die Ordnung Gottes, korrekt handeln. Ihr Lieben, weiß die zurecht, die unordentlich leben. Darf ich es wagen? Darf ich es wagen? Lasst mich zu diesem Thema Unordnung noch etwas hinzufügen. Ist es recht, wenn sich manche angewöhnt haben, jeden Sonntag zu spät zum Gottesdienst zu kommen? Ist das recht? Ist das in der Ordnung? Ist es in der Ordnung gegenüber denen, die pünktlich kommen? Ist das in der Ordnung gegenüber dem Musikteam, deren Vorspiel sehr oft in den Wind gespielt worden ist? Ist es nicht eine Missachtung gegenüber ihnen? Darf ich das mal so ganz offen mit Liebe sagen? Ich denke, darüber sollte man neu nachdenken. Es geht gar nicht darum, wenn ich irgendwo das Auto springe nicht an und Kinder spuren nicht und was weiß ich, oder Mann spurt nicht, ist egal. Davon rede ich jetzt nicht.
Ich rede von Haltungen, die sich einschleifen. Und ich finde, das fällt hier drunter. Nehmt's mit nach Hause
und ihr könnt mich nachher darüber steinigen. Liebe Geschwister,
wer es in den kleinen Dingen nicht ernst nimmt und sich bemüht, ob er es in den großen Dingen tut? Schnell weiter. Tröstet die Kleinmütigen. Tröstet die Kleinmütigen, die eine kleine Seele haben, heißt es hier, einen kurzen Atem haben. Da gab es also damals in der Gemeinde schon Kleinmütige, deren Glas immer halb leer war. Halb leer war. Merkt ihr, wir sind in der Gemeinde nicht alle gleich groß. Alle gleich in der Gemeinde. Da gibt es Menschen mit einem großen Mut und Menschen mit einem kleinen Mut. Für mich ist da eine Geschichte aus dem Alten Testament immer wieder maßgeblich. In 13, 14 könnt ihr die nachlesen. Da werden 12 Kundschafter ausgeschickt, die sollen ein Land besehen. 12 Leute. Und die sehen alle das Gleiche und sagen, das Land ist grandios. Und wenn wir da reinkommen, wenn Gott uns dieses Land gibt, dann ist das wirklich, wo Milch und Honig fließt, wie heißt das in der damaligen Sprache. Das ist grandios. Und dann berichten sie das.
Alle 12 haben das Gleiche gesehen. 10 Leuten rutscht das Herz in die Hose und sagen, und sie verbreiten sogar ein ungutes Gerücht unter dem ganzen Volk. Da können wir nie hingehen, das ist zwar schön, aber, und jetzt geht's los. Und dann werden die ganzen Abers aufgesetzt, und da sind Riesen, die machen uns platt, und so weiter und so weiter. Und 2 Leute, Josua und Kaleb, die haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen 10. Und die kommen zu einem anderen Ergebnis und sagen, ja, das ist okay, das stimmt. Aber wenn der Herr mit uns ist, dann werden wir dieses Land einnehmen. Das ist, merken wir, 12 Leute. 10 sind ganz kleinmütige Menschen. Und 2, Josua und Kaleb, die sagen, mit dem Herrn gehen wir voran.
Und so wird es danach werden. Achtet mal darauf in euren Hauskreisen. Da gibt es Menschen mit einem großen Mut in Christus. Und da gibt es Menschen, die sind sehr, sehr kleinmütig. Die einen sagen, packen wir's an. Und die anderen verzagen und denen fehlt der Mut und so weiter. Ihr Lieben, müssen wir uns eingestehen, lernen. In der Gemeinde gibt es auch schwermütige Menschen. Da gibt es auch angefochtene Menschen. Da gibt es Zweifelnde. Und der Apostel sagt, erbarmt euch der Zweifler. Erbarmt euch der Zweifler. Da gibt es Menschen, die durch schwierige Lebenslagen gezeichnete Leute sind. Was soll man mit ihnen machen? Sind die nicht Ballast für eine Gemeinde? Ist das nicht beschwerlich? Sollte man die nicht sich selber überlassen? Paulus sagt, niemals. Schreibt keinen ab von den Kleinmütigen. Redet ihnen freundlich zu, ermutigt sie, greift ihnen unter die Arme, sprecht ihnen Mut zu. Tröstet die Kleinmütigen. Dazu gehört vielleicht auch dieses in den Arm nehmen. Ich tue das nicht immer, aber ganz besonders, wo ich den Eindruck habe, da gibt mir Gott einen Impuls, das zu tun. Und der braucht das jetzt auch, dass er sogar körperlich spürt, dass ich ihn aufrichte und ermutige. Drittens, tragt die Schwachen. Auch Schwache gab es damals, hätte ich nicht gedacht. Und die gibt es, glaube ich, auch heute. Menschen, die vielleicht auch einen schwachen Willen haben, die nicht Nein sagen können und die sich vielleicht auch einen unordentlichen Lebensstil angewöhnt haben, was weiß ich, ob sie finanziell immer über den Zapfen hauen oder gegenüber dem Alkohol oder was weiß ich, denen das seelische Gleichgewicht fehlt, die etwas labil sind, die mit einer Lebenssituation nicht fertig werden, die gibt's in der Gemeinde. Schwach, vielleicht in körperlicher Hinsicht. Die schaffen das einfach nicht. Wo ein anderer sagt, Mensch, hol mal tief Luft und dann läuft die Sache. Die seelisch nicht diese Robustheit haben und wie so ein Überflieger durch die Gegend laufen. Oder auch in glaubensvoller Hinsicht. Menschen, die nicht so begabt sind. Menschen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Da ist eine Mutter, die wird mit ihrer Familie einfach nicht mehr fertig. Das wächst ihr über dem Kopf zusammen, nachdem der Mann sie verlassen hat. Da ist der Kranke, der es nicht mehr schafft, seinen Haushalt allein auf die Reihe zu kriegen. Da sind Menschen, die aus welchen Gründen, auch aus unterschiedlichen Gründen heraus, nie ein starkes, gesundes Selbstbewusstsein und Rückgrat bilden konnten. Und die heute noch nicht mal in der Lage sind, die ihnen zustehenden Rechte in einem Sozialstaat in Anspruch zu nehmen. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Liebe Freunde, halten die Schwachen nicht das Tempo aus? Halten die Schwachen nicht in irgendeiner Weise das Tempo auf? Sind sie nicht eine Belastung für eine größere Gruppe oder eine Gemeinde? Entschuldigt, dass ich mal so frage. Von Natur aus sind wir dazu geneigt, alles, was Ballast ist, was man mitschleppen muss, irgendwie auszuschalten. Das ist so in dieser Welt, in der Wirtschaft. Denkt mal an die Fußballvereine. Da werden immer die Schwachstellen ausgemerzt. Da muss ein Starker für her, der in Reihe und Glied mitgeht.
Hoffenheim, na gut, muss fast alles auswechseln da.
Fußballvereine, Schwache an der Stelle, ausmerzen. Liebe Freunde, und jetzt kommt's, und das habe ich gelernt, ich habe ja auch in der Geschäftswelt ein bisschen reingerochen, und dann merken, im Reich Gottes laufen die Uhren anders. Da sagt der Herr, der gute Hirte, in Hesekiel 34, da sagt er, ihr Hirten, ihr werdet schuldig. Ich, der gute Hirte, ich komme. Und dann sagt er, ich will das Schwache stärken. Ich will das Schwache stärken. Und das hat Jesus in einzigartiger Weise getan. Und der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in der Apostelgeschichte 20 in Stammbuch, tragt die Schwachen, nehmt euch ihre an. Tragt die Schwachen, weil sie Gott am Herzen liegen, sollen sie auch uns am Herzen liegen. Und die Gemeinschaft der Kirche sorgt liebevoll für die, die in Schwierigkeiten sind. Ich frage jetzt nicht, wozu du dich zählst, ob du dich zu den Starken zählst oder zu den Schwachen. Aber lass mich das mal anders sagen, wenn du sagst, ich bin an sich stark, dann lass dir das sagen, du hast deine Stärke nicht für dich bekommen. Sondern Gott hat dich stark gemacht, dass du stark bist für die Schwachen, um sie zu tragen, um ihnen zu dienen. Das ist, Freunde. Und das muss in Fleisch und Blut bei mir und bei dir, wenn wir in seinem Reich wertvolle Leute werden sollen, in den Dienst der Schwachen stellen. Und wenn wir die Schwachen nicht tragen, wir machen das ja nie irgendwie so ganz bewusst, aber wenn wir sie innerlich fallen lassen, wenn wir die Schwachen nicht tragen, dann bestehen wir den Echtheitstest der Gemeinde Gottes nicht. Und dann kann uns vielleicht der Herr auch keine Starken anvertrauen. Und lasst uns bedenken, wir geben auch einander, einer dem anderen, manches zu tragen auch auf und manches auch zu manches schwacher zu tragen. Lasst mich auch da ein Beispiel sagen. Ich habe irgendwo einmal gesagt zu meiner Frau, weißt du, die und die Person, die müssen wir tragen, bis sie am Ziel ist. Die ganzen Jahre hindurch, ich habe das sehr klar gefühlt, dass sie dem Leben mit ihren Anforderungen einfach nicht gerecht wurde, einfach das nicht schafft. Und ich habe gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen, ich bin immer für dich da. Wir müssen sie tragen, bis sie ans Ziel kommt. Und ich freue mich von Herzen, dass sie am Ziel ist und wir durften sie bis dahin tragen. Viertens, seid geduldig gegen jedermann. Habe erst gedacht, was soll denn das da gerade? Das passt gar nicht in die Aufzählung. Auf einmal macht's Klick, doch, das passt. Geht's euch auch so, darf ich das mal so sagen? Man kann im Dienst an anderen Menschen ermüden. Man mag nicht mehr. Ich schäme mich, aber manchmal habe ich auch so Anfechtungen, dann sage ich, Jetzt lass ich ihn laufen. Hast dir die Hacken abgelaufen und was du alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hast, mein scheinbar will er nicht, lass ihn laufen. Also manchmal kitzelt es mich auch. Wenn unser Bemühen nicht von Erfolg gekrönt ist, dann steigen wir aus. Da hat man einen Kleinmütigen schon mehrfach getröstet und dann hast du keine Lust mehr. Und da hat man einen Schwachen aus der Patsche geholfen und kurze Zeit später liegt er wieder drin. Hoffnungsloser Fall. Abschreiben. Und dann reißt der Geduldsfaden. Ich frage jetzt nicht, wem das auch so geht. Ich sage nur, mir geht es schon mal so. Und dann bin ich sehr dankbar, dass mein Herr durch seinen Geist mich wieder zurückholt und sagt, Fritz, oh, ich sage, ja, Herr, ich weiß Bescheid. Und dann gehst du die zweite Meile mit ihm. Doch, so wie mein Herr jeden Tag die zweite Meile mit mir geht und mich Schwachen jeden Tag trägt, da läuft man Menschen hinterher und irgendwann sagt man, jetzt mag ich nicht mehr. Ist sowieso für die Katz. Da telefoniert man hinter jemand her. Man merkt vielleicht, der kommt nicht mehr in Gottesdienst. Oder immer sporadischer, so ist das ja oft, nicht von heute auf morgen, sondern sporadischer zum Hauskreis. Zuerst fragt man nach und irgendwo lässt man dann laufen. Es ist unheimlich menschlich. Aber liebe Freunde, Paulus sagt, seid geduldig mit jedermann und habt den langen Atem. Und im Hohen Lied der Liebe heißt es, die Liebe hat einen langen Atem. Sie ist langmütig. Das wünsche ich mir. So wie mein Herr auch einen langen Atem mit mir hat. Und das Letzte, jagt dem Guten nach gegen jedermann, heißt es dort. Vergeltet nicht Böses mit Bösem.
Ich weiß, das geschieht ja in der Gemeinde nie. Aber ist es nicht doch so, dass wir manchmal jemand auflaufen lassen?
Kalt stellen, ins Abseits stellen, der uns geärgert hat? Dass wir ihm gegenüber ganz kurz angebunden sind oder ihn vielleicht sogar ganz meiden? Dass wir schlecht gelaunt sind, sobald er einen halben Kilometer in unsere Nähe kommt? Oder missgestimmt? Und irgendwie ist es auch eine ganz subtile Art, ihm etwas zurückzuzahlen, was er uns vielleicht angetan hat. Kennt ihr das? Ich muss sagen, ich bin auch nicht frei davon. Wie jede Gemeinschaft ist auch die Christengemeinschaft damit gefährdet und bedroht. Paulus sagt, so soll das unter euch nicht sein. Und er gibt einen Tipp und sagt, nicht nur das Böse vermeiden, das ist auch schon viel, sondern setzt was Positives dagegen. Und nur wenn ihr das Positive dagegen setzt, werdet ihr mit dem Negativen fertig. Denn beides zugleich kann man nicht tun. Positiv gegenüber jemand gesinnt sein, positiv verfolgen und Negatives. Beides geht nicht. Zur Veränderung und Überwindung hilft nur das andere. Und dann sagt er, jagt dem nach. Ich weiß nicht, wo du nachjagst. Der Million im Lotto oder der Schalke deutscher Meister wird oder irgendwas. Er sagt, genauso verfolge das Gute, hab das drauf. Und mit deinem ganzen Einsatz, den du hast, strebe dem Guten nach. Das Gute ereignet sich scheinbar nicht von selbst. Dem muss man nachjagen, sagt der Dioko, nachjagen. Darf ich es mal so sagen, was wäre das, wenn wir ab heute neu auf die Jagd gehen? Neu auf die Jagd gehen, nach dem Guten, gegen jedermann, auch den man mal zerreißen könnte. Guten. Lasst uns auf die Jagd gehen nach dem Guten. Ich bin am Ende. Ich weiß nicht, wie du heute dieses Wort aufnimmst. Mich hat es unheimlich begeistert. Da schlägt mein Herz. Und das möchte ich neu leben und möchte wirklich auf die Jagd gehen an der Stelle. Und ich sehe hier die Schönheit, die ganze Andersartigkeit und die Schönheit des Reiches Gottes aufblitzen. Und ich möchte mich dem neu zur Verfügung stellen. Nicht mit angezogener Handbremse, sondern recht. Und ich glaube, ihr lieben Geschwister, vielleicht geht ihr damit mir eins. Wenn wir das beherzigen und wenn wir das immer mehr leben, dann werden uns Menschen die Bude einlaufen. Und dann werden sie fragen nach dem Gott, der uns wirklich in diese Richtung prägt, Stückchen für Stückchen durch alle Fehler und Unvollkommenheiten hindurch. Und er das immer mehr verwirklicht. Du, ich bin begeistert. Und ich möchte euch mit hineinnehmen. Lasst uns einige Augenblicke der Stille haben und dann werde ich mit uns beten. Lieber guter Herr, ich bin zutiefst begeistert von deinem Entwurf von Gemeinde und von Gemeinschaft. Herr, mein Herz stimmt dir zu und sagt, genau so ist es und das ist richtig. Und das ist so ganz andersartig wie aus einer fernen Welt. Wir haben eben gesungen, dein Reich beginnt schon hier auf Erden. Herr, ich freue mich, dass du uns in deiner liebevollen Bearbeitung hältst, damit das ein Stück weit immer mehr von uns beherzigt und gelebt wird. Herr, ich möchte mich und vielen, denen es heute Morgen so geht, wirklich so ganz neu, möchte ich ganz neu bitten, dass du uns erfüllst durch deinen guten Geist und dass du uns hineinnimmst, ganz neu, erstmalig oder eben wieder neu. Herr, dass wir dein Reich bauen in dieser Herrlichkeit. Herr, ich liebe deine Gemeinde, so wie sie hier beschrieben ist, und möchte alles tun, dass deine Gemeinde noch viel schöner wird. Nimm mich hinein, nimm jeden von uns heute Morgen hinein. Und damit Menschen herzuströmen, spüren, da ist etwas anders und sich gerne mit hineinnehmen lassen. Wir ehren dich, unseren großartigen Herrn und den Herrn der Gemeinde. Amen.